immer wieder schön, bei euch zu sein. Friede sei mit euch von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen. Die Geschichte, die ich euch gleich aus dem Buch der Richter vortragen möchte, spielt zu einer Zeit, als Israel noch kein Staat war und noch keinen König hatte, so vor ungefähr 3000 Jahren. Damals wurden die Stämme Israels von den sogenannten Richtern geführt. Da sie umgeben waren von anderen Völkern, die sich gegenseitig das Land streitig machten, gab es häufig Krieg. Die Richter hatten dann die Aufgabe, die israelitische Streitmacht zu führen. Einer dieser Richter war Jephtha. Sein Volk wurde von den übermächtigen Ammonitern bedrängt. Die Friedensverhandlungen mit dem Ammoniterkönig verliefen erfolglos. So führte Jephtha die Stämme Israels in den Krieg und sich selbst in eine ausweglose Situation. Und ich lese aus dem Buch der Richter, Kapitel 11, die Verse 29 bis 40, und ich lese aus der Basisbibel. Da kam der Geist des Herrn über Jephtha. Sofort zog er durch das Gebiet von Gilead nach Manasse und stellte ein Heer zusammen. Dann kehrte er nach Mispa in Gilead zurück und zog von dort gegen die Ammoniter in den Krieg. Jephtha siegt und muss sein Versprechen halten. Jephtha hatte ein Gelübde abgelegt und dem Herrn versprochen, wenn du die Ammoniter in meine Gewalt gibst und ich wohlbehalten aus dem Krieg zurückkehre, verspreche ich, was mir als erstes aus der Tür meines Hauses entgegentritt, soll dem Herrn gehören. Ich will es ihm als Brandopfer darbringen. Jephtha zog nun gegen die Ammoniter in den Krieg, kämpfte gegen sie. Da gab sie der Herr in seine Gewalt. Er besiegte sie in dem ganzen Gebiet zwischen Aroer, Minit und Abel Keramim. Außerdem vernichtete er 20 Städte. Die Ammoniter erlitten eine schwere Niederlage und wurden vor den Israeliten gedemütigt. Dann kehrte Jephtha nach Mispa zurück und ging zu seinem Haus. Wer aber kam ihm als erstes entgegen? Es war seine Tochter. Sie tanzte fröhlich zum Takt der Handtrommel. Sie war sein einziges Kind. Außer ihr hatte er keinen Sohn und keine Töchter. Als er sie sah, zerriss er seine Kleider und rief: Was für ein Unglück, meine Tochter! Du schmetterst mich zu Boden, du brichst mir das Herz. Denn ich habe meinen Mund aufgerissen und ein Gelübde beim Herrn abgelegt. Jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Da antwortete sie ihm: Vater, du hast ein Gelübde beim Herrn abgelegt. Tu also mit mir, was du versprochen hast. Denn der Herr hat Wort gehalten. Er hat dir den Sieg über deine Feinde, den Sieg über die Ammoniter geschenkt. Weiter sagte sie zu ihrem Vater: Nur eins tu noch für mich. Gib mir 2 Monate Zeit. Lass mich mit meinen Freundinnen in die Berge gehen. Dort möchte ich mit ihnen mein Schicksal beklagen, dass ich als unverheiratetes Mädchen sterben muss. Da sagte er: Ja, tu das. So schickte er sie für 2 Monate fort, zusammen mit ihren Freundinnen. Sie ging in die Berge und beklagte ihr Schicksal als unverheiratetes Mädchen. Als sie 2 Monate um waren, kehrte sie zu ihrem Vater zurück. Dann tat er mit ihr, was das Gelübde von ihm forderte. Sie starb als unverheiratetes Mädchen und seitdem gibt es in Israel den Brauch, Jahr für Jahr gehen die Töchter Israels in die Berge und beklagen die Tochter des Gileaditas Jephtha. 4 Tage im Jahr tun sie das. Ihr Lieben, mein Patenonkel Paul, der mittlerweile selber Pastor in einer freien Gemeinde in Hamburg ist, hat mir, als ich selber noch Kind war, immer wieder kleine Bücher mit Bibelgeschichten geschenkt. Die Bücher hatten den Umfang von einem Pixie-Buch. Und in jedem Buch war eine Bibelgeschichte. Ich kann mich noch gut an die bunte Aufmachung noch erinnern. Aber die Geschichte, die ich eben vorgelesen habe, gab es da definitiv nicht. Denn diese Geschichte hätte ich in meinem Kleinhirn geendlagert und ich würde mich heute definitiv an sie erinnern. Denn für mich ist diese Geschichte eine Zumutung. Ein Mädchen, das von seinem Vater geopfert wird. Ein Kind, das unschuldig sterben muss, damit der Vater einen Krieg gewinnt. Und Gott bleibt stumm. Will er am Ende ein solches Opfer? Das eigene Kind zu opfern, das kennen wir ja eigentlich. Die Geschichte mit Abraham und Isaak. In der Isaak-Geschichte bringt Gott selbst das Ganze ins Rollen, indem er zum Vater des Kindes, zu Abraham, sagt: Geh hin und opfere dein Kind, deinen einzigen Sohn Isaak. Und dann verhindert Gott selbst das Menschenopfer, indem er im letzten Moment ein Opfertier schickt. Bei Jephtha liegen die Dinge aber anders. Er wird nicht von Gott aufgefordert. Jephtha verspricht das aus freien Stücken. Und warum macht er das? Er will eine Schlacht gewinnen. Das ist auch quasi sein Job. Sein Job, er hat von den Israeliten den Auftrag, das Heer zu führen und Kriege zu gewinnen. Jephtha will also im Beruf bestehen, er will um jeden Preis Karriere machen. Und dafür ist er sogar bereit, was auch immer zu geben, sogar das eigene Kind. Ein Vater, der für die Karriere die Beziehung zu seinem Kind opfert, gibt es heute auch, aber zum Glück nicht mehr so brutal. Denn Karriere möchten viele von uns machen und sind auch bereit, Opfer dafür zu geben. Und oft haben die Familien auch das Nachsehen. Aber zurück zu Jephtha. Die Geschichte von der Tochter des Jephtha ist eine grausame und bittere Geschichte. Ein Text des Terrors wurde ja einmal genannt und Martin Luther merkte dazu an: Man will, er habe sie nicht geopfert, aber der Text steht klar da. Das Grausame lässt sich nicht weginterpretieren, nicht leugnen, nicht schönreden. Es steht da und stellt uns vor die Frage, wie mit einem solchen Text umzugehen mag, wie wir ihn ertragen können. Müssten wir uns nicht eigentlich abwenden und sagen, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben und den Text komplett aus der Bibel streichen? Aber schauen wir uns die Geschichte dieses Mädchens noch einmal genauer an. Sie beginnt mit ihrem Vater. Jephtha ist Richter in Israel. Im Krieg führt er die Streitkräfte und da ist Jephtha ein mächtiger Mann. Aber das war nicht immer so. Die Vorgeschichte weiß zu berichten, dass er der Sohn eines gewissen Gilead und einer Hure war. Und es bleibt unklar, was genau mit Hure gemeint ist. Vielleicht lebt diese Frau in einer sogenannten Besuchsehe, das heißt als Erbin im Haus der eigenen Mutter, wo der Mann nur hin und wieder zu Besuch kam. In der Regel war es dann die Nebenfrau. Oder sie war tatsächlich eine Prostituierte. Klar ist nur, dass sie und damit ihr Sohn Jephtha in der familiären Rangordnung des Gilead nachrangig war. Jephtha wurde schließlich fortgejagt von seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Gileads Hauptfrau. Er sollte nichts vom Erbe des Vaters abhaben, so hauste Jephtha mit einer Bande in den Bergen. Doch nun, als Israel bedroht wurde, erinnerten sich die Brüder wieder an ihn, denn Jephtha war ein tapferer Krieger. Wie muss er sich da heimlich die Hände gerieben haben, als die Ältesten ihn baten, die Israeliten zu führen? Ich kann es sogar nachvollziehen. Er, der entehrt und schmachvoll vertrieben worden war, sah nun seine Stunde gekommen. Ein Sieg würde ihm Ehre bringen. Und mehr als das, er würde Herrscher über die werden, die ihn zuvor mit Füßen getreten haben. Was für eine Tragik zeigt sich schon in dieser Geschichte von Jephthas Herkunft. Was kann er denn dafür, dass seine Mutter nicht die Hauptfrau seines Vaters war? Und hier sehen wir auch die Grausamkeit der damaligen Gesellschaftsordnung. Nicht um Zuneigung ging es in der Familie, die Besitzverhältnisse waren entscheidend. Und die waren so recht klar geregelt. Der Mann besitzt die Frau. Die Söhne sind die rechtmäßigen Erben. Stimmt etwas mit diesen Besitzverhältnissen nicht? Und in diesem Sinne war auch eine Prostituierte eine freie und selbstständige Frau. So hatten die Kinder das Nachsehen. Ohne eigenes Verschulden konnten sie aus der Gesellschaft ausgestoßen werden. Und genau das war mit Jephtha passiert. Ist es da nicht allzu menschlich, dass er die Möglichkeit des Aufstiegs ergreift? Bis hierhin kann ich ihm noch folgen. Nun steht da also der Krieg unmittelbar bevor und es scheint, dass Gott auf der Seite Jephthas steht. Der Geist des Herrn nahm Besitz von Jephtha. Nicht mehr er selbst, sondern Gott führt diesen Krieg und benutzt Jephtha als Werkzeug, um sein Volk zu retten. Für Jephtha steht dabei viel auf dem Spiel. Er will nicht nur das Volk, er will auch sich selbst retten. Daher darf nichts schiefgehen. Der Sieg muss unbedingt gelingen. Und so legt er das verhängnisvolle Gelübde ab. Wenn ich siegreich nach Hause komme, so will ich dir, Gott, als das Erste, das mir aus meinem Haus entgegenkommt, als Opfer darbringen. Einen Eid schwört Jephtha und er schwört ihn ohne Not. War doch Gottes Geist schon auf ihn herabgekommen. Zwingen will er Gott, wo er hätte vertrauen sollen. Vertrauen, dass Gottes Geist bei ihm bleibt. Kleinglaube, nicht Gottvertrauen, ist dieses Gelübde. Warum tut eigentlich Jephtha das? Und welches Bild von Gott hatte Jephtha? Jedenfalls nicht das vom liebenden, gnädigen Gott. Er war Gott für ihn wohl sowas wie ein, ich nenne es mal, Vertragspartner, auf den man sich verlassen konnte, denn dem man aber auch unbedingte Gehorsam schuldet. Und da Gott seinen Teil erfüllt hatte, sah sich Jephtha nun am Zug, seinen Teil der Abmachung zu erfüllen. Jephthas Handeln, was daran ist gut und was ist weniger gut? Das einzige Gute ist, dass Jephtha den Kontakt mit Gott gesucht hat. Bei einer wichtigen beruflichen Entscheidung ruft er ihn zu Hilfe. Ich glaube, das kennen wir alle. Manche müssten das seit dieser Woche nicht mehr machen. Allerdings hat Jephtha es deutlich übertrieben. Er verlässt sich nicht auf Gottes Güte, nicht auf den Geist Gottes, der schon mit ihm ist, sondern er will seine Interessen um jeden Preis durchsetzen, mit fatalen Konsequenzen. Und um das klar zu sagen, er opfert seine Tochter nicht, weil Gott es etwa so wollte. Im Gegenteil. Gott sagt in Hosea Kapitel 6, ich habe Wohlgefallen an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Jephtha verkauft seine Tochter gegen beruflichen Erfolg. Eher könnte man sagen, dass er Gott dabei im Gebet benutzt. Gott wird benutzt von Jephtha. Und es steht zu befürchten, dass Jephtha dabei das Leben seiner Tochter sogar bewusst aufs Spiel gesetzt hat. Es war damals üblich, dass die Mädchen und Frauen den siegreichen Kriegern entgegeneilten. Da ist es doch klar, dass sie ihm entgegenkommt. Wer denn sonst? Oder hat er seine Tochter etwas schon vergessen? Ist schon zum Zeitpunkt des Schwurs die Liebe zu ihr so weit weg, dass er beim Gedanken an zu Hause nicht als erstes an sie denkt? Der Text lässt vieles offen. Und seine Möglichkeit ist schlimmer als die andere. Und eine Möglichkeit ist schlimmer als die andere. Und so nimmt das Unheil seinen Lauf. Jephthas Tochter hingegen, sie hat keine Wahl. Wie so viele Frauen in der Bibel ist sie völlig ausgeliefert, angewiesen auf das Wohlwollen und die Gnade von anderen. Als unverheiratete Tochter gehört sie ihrem Vater. Niemand anderes kann über sie bestimmen. Das erklärt vielleicht, warum in der Geschichte die Mutter gar nicht vorkommt. Sie hat eh nichts zu sagen, die Mutter, wie halt die anderen Frauen in den Familien. Und das erklärt wohl auch, weshalb dieses Mädchen keinen Protest erhebt, als ihr Vater sie mit seinem Gelübde konfrontiert. Des Vaters Wort ist gesetzt, und wenn dahinter noch der Vater im Himmel steht, dann ist für sie sowieso alles entschieden. Sie, die eben noch getanzt und das Tamburin geschlagen hat mit ihren 13 oder 14 Jahren, ja, wäre sie älter gewesen, wäre sie wohl schon verheiratet. Wie muss sie sich da bloß gefühlt haben? Nicht nur Mutterseelen allein, auch vaterlos. Denn der Vater hatte sie ja geradezu verkauft für seinen Sieg und zur eigenen Ehrenrettung. Und auch gottlos. Kein Gott, der sie rettet, kein Engel, der dem Vater in den Arm fällt und die Opferung verhindert. Wie es in der Geschichte von Abraham und Isaak erzählt wird. Nur Schweigen. Wie grausam und zugleich tiefsinnig ist es da, dass dieses Mädchen noch nicht einmal einen Namen hat. Sie ist namenlos. Sie scheint keine Identität zu haben, eine Person, die durch ihre Geschichte zu einem Schatten geworden ist. Sie steht da für alle namenlosen Opfer, die in der Geschichte der Menschheit ihr Leben geben mussten. Ihr Los ist es, als Brandopfer dargebracht zu werden, und was bleibt, ist Rauch und Asche. Die Tochter des Jephthas, dieses namenlose Mädchen, ist ja noch nicht einmal eine Frau, und das ist ihr größtes Unglück. Sie wird kinderlos bleiben und damit den Sinn ihres Lebens verfehlen. In ihrer Kultur musste eine Frau Kinder haben, sonst war sie wertlos. Ihr Leben war demnach verfuscht. Und woher nimmt sie die Kraft, in dieser Situation den Mund aufzumachen und ihre Bitte zu formulieren? Lass mich noch 2 Monate leben. Ich möchte auf die Hügel dort unten gehen und mit meinen Freundinnen darüber weinen, dass ich unverheiratet sterben muss. Ja, ein Mädchen muss sterben, so grotesk es sich anhört, und wählt das Leben. Es ist ein dem Tod geweihtes Leben, das sie hier erbittet, aber es ist ein Leben voll Kraft und Lebenshunger. Sie wird ihren Tod nicht klaglos hinnehmen. Sie wird nicht stumm bleiben wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Und es wird ein Leben in Wahrhaftigkeit sein, fern vom Vater, der sie ins Unglück gestürzt hat, aber gemeinsam mit ihren Freundinnen. Durch diese Bitte, durch diese Wahl quasi, bahnt sie einen Weg in auswegloser Situation. Sie schafft sich und ihren Freundinnen Raum. Und diese Freundinnen sind es, die der Geschichte Hoffnung verleihen. Die Freundschaft, die sich zwischen ihnen und dem todgeweihten Mädchen zeigt, zusammen mit ihr waren sie wohl voll Freude dem heimkehrenden Vater entgegengeeilt. Zusammen mit ihr gehen sie auch den schweren Weg der Trauer und Verzweiflung. Sie, die nicht dasselbe Schicksal mit ihr teilen, sondern wohl selbst noch Kinder haben und dadurch ihrer Bestimmung entsprechen werden. Sie bleiben an der Seite ihrer Freundin. Durch sie wird das Mädchen weiterleben. Sie sind die Engel dieses Mädchens, die zwar den Tod nicht verhindern können, aber ihm doch ihre Würde zurückgeben. Der Tod des Mädchens wird kein böser Tod sein, denn sie wird nicht vergessen werden. Alljährlich halten die Freundinnen Totenklage und beweinen die Tochter des Jephthas. Das erinnert mich an den vergangenen Freitag. Ich war in Gelsenkirchen-Buer, meiner alten Heimat, und habe eine Beerdigung besucht. Viele wissen ja von euch, ich mache einmal im Jahr schon seit 15 Jahren eine Eisenbahnertour, und einer meiner Eisenbahner-Jungs musste seine 35-jährige Tochter beerdigen. Sie war krank und es war definitiv eines der grausamsten Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte. Ich war beim anschließenden Kaffee trinken und saß an einem Tisch zusammen mit ihren SchulfreundInnen. Sie erzählten, wie wichtig es der verstorbenen Miriam gewesen ist, dass sie als Freunde zusammenblieben. Miriam ist in Leipzig verstorben, ihre Freunde und Freundinnen in ganz Deutschland verteilt mittlerweile, wenn sie sich nicht persönlich sehen konnten. Zum Glück gibt es Zoom,
Und das ist ihr unheimlich wichtig gewesen. Und sie hat sich gewünscht, dass sie nach ihrem Tod sich regelmäßig sehen. Und als sie die Predigt gestern geschrieben habe, musste ich an das Zusammentreffen beim Kaffeetrinken denken. Aber zurück zur Tochter von Jephtha. Manchmal ist Solidarität die einzige mögliche Form des Widerstands. Umso wichtiger ist es, dass wir sie üben, indem wir der Opfer gedenken. Deshalb dürfen wir auch diesen schrecklichen Text über die Tochter des Jephtha nicht aus der Bibel streichen. Denn das hieße, sie würde ein zweites Mal sterben. Wir würden sie töten. So soll sie in unserem Gedächtnis bleiben und in unserem Gedächtnis auch leben. Die Geschichte wirft noch viele weitere Fragen auf die ich hier gar nicht mehr eingehen kann, denn für meine Verhältnisse predige ich echt schon viel heute. Jephthas Tochter, und über sie haben wir eigentlich noch gar nicht richtig geredet, sie steht für mich in ihrer Namenlosigkeit für die Frauen und Kinder weltweit, die Opfer von Gewalt werden. Leider immer noch zu aktuell. Für alle die unendlichem Leid, Krieg oder Vertreibung ausgesetzt sind und denen nur die Klage bleibt. Natürlich kann man sich heute wie damals fragen, warum greift Gott nicht ein? Warum lässt er es zu, dass eine junge Frau kaum 13 oder 14 Jahre alt getötet wird und auch noch in seinem Namen? Aber Gott ist eben keine Polizei mit Blaulicht, der alles Blödsinn, den wir verzapfen, in Ordnung bringen kann. Und dazu noch ungefragt. Er hat uns Verantwortung übergeben und will, dass wir auch mit dieser Verantwortung umzugehen wissen. Und wenn es nur die Verantwortung ist, rechtzeitig stehen zu bleiben, Fehler einzugestehen und um Hilfe zu rufen. Jephtha musste seine Tochter nicht töten. Und so makaber, wie es sich nun anhören mag, aber Jephthas Tochter legte ihre Zeit in Gottes Händen. Ich bin davon überzeugt, dass sie wusste, dass mit ihrem Tod nicht Schluss ist. Und dass hier ein Kapitel endet. Das Kapitel ihres irdischen Lebens. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.